Willkommen bei Blackbox, dem Sci-Crime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extra-Portion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe davon. Als studierte Psychologinnen schauen wir uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun und was die psychologischen Hintergründe sind, die dahinterstehen.
Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt, sowohl physische, psychische als auch mal sexuelle, und sind oft auch sehr detailreich beschrieben. Deswegen empfehlen wir euch, auf euch und eure Emotionen zu achten und sollte es euch zu nahe gehen, den Podcast zu pausieren oder nach vorne zu spulen.
Wir haben euch gewarnt.
Ab und zu passiert es auch, dass wir in den Folgen lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist nie respektlos gemeint, sondern liegt daran, dass wir eben sehr tief in der Materie drinstecken und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
Hallo, hallo und herzlich willkommen zur neuen Blackbox-Folge. Heute haben wir eine Folge für euch, auf die ich mich sehr, sehr, sehr freue, die ich tatsächlich sehr schnell geschrieben habe. Das liegt nicht daran, dass sie besonders wenig zu recherchieren war oder besonders wenig komplex war, sondern einfach, dass ich so hyped war, diese gesamte Doku-Serie zweimal durchgesuchtet habe.
Okay.
Und einfach übel excited bin, heute dir diesen Fall vorzulesen, weil ich mir so sicher bin, dass du diese Doku-Serie noch nicht geguckt hast.
Also ich weiß den Titel der Folge und ich weiß ja ungefähr, um welchen Themenbereich es geht. Und ich bin nicht nur sicher, sondern ich kann dir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass ich die Doku-Reihe noch nicht gesehen habe.
Sehr gut. Einige von euch werden es vielleicht schon gesehen haben. Die Rede ist von der Serie Rentierbaby auf Netflix. Die ist ja sehr beliebt gewesen, glaube ich. Also auf Netflix war die auf jeden Fall sehr bekannt und hat ja sehr hohe Wellen geschlagen. Und ich habe die gesehen und vielleicht so ein bisschen als Vorgeplänkel. Ich habe bei dieser Serie immer mal abwechselnd Mitleid verspürt, dann auch mal Wut, dann war ich verwirrt, dann war ich vielleicht auch mal ein bisschen verstört. Manchmal fand ich es auch ein bisschen lustig. Diese Serie hat mir auf jeden Fall eine große Bandbreite an Gefühlen gegeben. Und Wut habe ich allerdings nicht nur auf die Täterin verspürt, sondern tatsächlich manchmal auch auf das Opfer, von dem wir heute sprechen.
Okay, jetzt bin ich gespannt. Also ich war es vorher schon, aber jetzt bin ich noch mehr gespannt, weil ich freue mich auf jeden Fall auch auf die Folge. Und wie so häufig bei unseren Folgen werdet ihr meine ungefilterte Reaktion auf die dargestellten Gegebenheiten bekommen.
Und wie so oft vor unseren Fällen müssen wir auch für die heutige Folge eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht heute neben Stalking auch um sexuellen Missbrauch. Es geht um sexuelle Belästigung und das auch in nicht geringem Maße. Von daher, wenn ihr damit Schwierigkeiten habt, wie immer, ihr kennt das Spiel. Achtet auf euch, achtet auf eure Emotionen und überspringt den Fall, wenn nötig.
Bevor wir jetzt aber anfangen, will ich noch ganz kurz einen kleinen Hinweis geben. Und zwar haben wir das in der letzten Folge schon gesagt, allerdings ganz am Ende der Folge. Hier nochmal der Hinweis, dass ihr uns, wenn ihr wollt, am 21.09.2024 live in Köln sehen könnt, wenn ihr wollt. Und zwar sind wir da beim Podifest vertreten und dürfen eine komplette Podcast-Folge aufführen, quasi 60 Minuten auf der Bühne. Ihr könnt uns Fragen stellen, wir antworten. Es gibt noch Tickets, Stand jetzt, wenn diese Folge rauskommt, wird es noch Tickets geben. Und wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr kommt. Und nur, dass ihr auch Bescheid wisst, da könnt ihr uns das erste Mal live treffen und wir freuen uns schon total. Und den Link dafür, den packen wir euch in die Shownotes. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch da natürlich ein Ticket für unseren Auftritt in Köln buchen.
Und damit würde ich sagen, starten wir direkt in den Fall. Bevor wir mit dem Fall starten, muss ich noch darauf hinweisen, dass nicht alle Namen, die hier in diesem Fall genannt werden, auch wirklich die richtigen Namen sind der Menschen, die darin vorkommen. Das liegt daran, dass auch in der Serie Rentierbaby teilweise falsche Namen benutzt wurden, einfach um die betroffenen Personen zu schützen. Und auf der anderen Seite weicht mein Fall etwas von der Serie Rentierbaby ab. Das liegt daran, dass ich die Teile der Serie, die Ereignisse, von denen ich weiß, dass sie nicht so passiert sind, denn die Serie hat es schon ein bisschen dramaturgisch ausgeschmückt, die Dinge, von denen ich weiß, dass sie nicht geschehen sind, die habe ich rausgelassen. Ich kann euch jetzt nicht ganz genau sagen, dass alles, was ich da jetzt sage, genauso passiert ist, denn die Serie ist tatsächlich das einzige, neben Interviews von den beiden betroffenen Hauptpersonen, ist die Serie meine einzige Quelle für diesen Fall gewesen. Von daher habe ich natürlich die genutzt. Es kann aber natürlich sein, dass da einige dramaturgische Details sind, die die Serie ebenso eben einfach für die Unterhaltung und dafür, dass es eine gute Serie wird, genutzt hat, die aber vielleicht gar nicht der Wahrheit entsprechen.
Das heißt, du hast quasi die Sachen rausgestrichen, von denen du wusstest, dass es dramaturgische Aspekte sind.
Genau.
Und die Dinge, du bist dir aber nicht sicher, ob das alle waren oder ob es in der Serie noch Elemente gab, von denen nicht ausdrücklich gekennzeichnet wurden, als ist so nicht passiert.
Genau. Insgesamt wurde tatsächlich gar nichts in der Serie gekennzeichnet, dass so nicht passiert ist. Die Serie sagt einfach nur wahre Geschichte. Aber in Interviews von Richard Gett, der die Serie gemacht hat und tatsächlich auch die Hauptfigur spielt, sagt er, dass einige Dinge davon einfach dramaturgisch waren und die Dinge, von denen ich weiß, dass sie sind, habe ich rausgelassen.
Und Richard Gett ist selber beteiligt gewesen an den Geschehnissen?
Richard Gett war tatsächlich das Hauptopfer.
Ah,
er war das Opfer, okay. Und er hat darüber ein Theaterstück geschrieben und hat sich selbst in der Serie Rentierbaby gespielt.
Ah, wow. Okay, das ist natürlich super interessant.
Ich würde sagen, mit diesen ganzen Vorinfos starten wir einfach mal in den Fall. Und danach quatschen wir weiter über die Randdetails. Es ist arrogant und herablassend, dass einem jemand leid tut, den man gerade zum ersten Mal sieht. Dennoch ist es dieses Gefühl, das Richard Gett empfindet, als Fiona Harvey zum ersten Mal die Londoner Bar betritt, in der er arbeitet. Sie setzt sich an den Tresen und sieht irgendwie traurig aus. Richard geht zu ihr und fragt, was sie trinken möchte. Verunsichert antwortet sie, dass sie kein Geld hat und sich nichts leisten kann. Richard bietet ihr daraufhin eine Tasse Tee aufs Haus an. Es ist der Beginn einer langen, anstrengenden Geschichte. I need a nice boy to take care of me. He who looks like a baby reindeer. Ich brauche einen netten Jungen, der auf mich aufpasst. Er, der aussieht wie ein Babyrentier. Eigentlich kam Richard Gett nach London, um jemand zu werden. Er ist Comedian, hat diverse Programme und träumt davon, groß rauszukommen. Immer mal wieder tritt er abends auf, doch der große Ruhm bleibt bisher aus. Statt auf den großen Bühnen der Welt zu stehen, arbeitet der Ende 20-Jährige nun hauptberuflich als Barkeeper, um seine Rechnungen zu bezahlen. Fiona dagegen, wie sie ihm ausführlich berichtet, ist bereits eine große Nummer. Sie sei erfolgreiche Anwältin, besitze eine große Praxis und werde regelmäßig von der Regierung um ihre Einschätzung gebeten. Erst vor kurzem habe sie sich ein Penthouse in London gekauft. Sie sei eine vielbeschäftigte Frau, hechte von einem Termin zum anderen. Das erzählt sie Richard zumindest, wenn sie ab sofort nahezu jeden Tag in die Bar kommt, um am Tresen zu sitzen und eine Cola Light zu trinken. Trotzdem bleibt sie die ganze Schicht, bricht nie auf, um einen ihrer vielen Termine tatsächlich auch wahrzunehmen. Sie plappert und Richard lächelt und nickt. Nach wie vor tut sie ihm irgendwie leid, diese kleine, kräftige, 42-jährige Frau mit dem starken Make-up und den auffälligen Outfits, die scheinbar niemanden hat, der ihr zuhört. Manchmal, wenn er gerade hinten war, um Getränke zu holen, sieht er sie in sich gekehrt dasitzen. Sieht, wie sie ihre Cola Light anstarrt, als würde sie das Eis beim Schmelzen beobachten und ihren Gedanken nachhängen. Sie berührt etwas in Richard. Und er bemüht sich, besonders freundlich zu ihr zu sein. Damit scheint er ihr eine große Freude zu machen, denn gerne steigt sie auf seine Gespräche ein. Schon bald beginnt sie mit ihm zu flirten. Und auch er macht ihr ein paar nett gemeinte Komplimente. Er mag Fiona, sie ist freundlich, sie lacht viel und sie sieht ihn. Sieht ihn in einer Welt, in der er kaum das Gefühl hat, gesehen zu werden. Dann fragt sie ihn, ob er mit ihr picknicken gehen möchte. Sie schiebt ihm ihr Handy hin, bittet ihn um seine Nummer. Richard zögert, denn obwohl er sie nicht verletzen will, möchte er jedoch auch nicht die Hoffnung machen, dass aus den beiden mehr als nur eine lose Bekanntschaft zwischen Barkeeper und Kunde werden könnte. Er fühlt sich nicht wohl dabei, ihr seine Handynummer zu geben. Stattdessen lacht er, schlägt im Scherz vor, dass man sich ja auch einfach auf einen Ort und eine Zeit für das Picknick einigen könnte. Es wird ein Witz, auf den auch seine Kollegen in der Bar einsteigen. Sie lachen, fragen, wann aus den beiden endlich ein Paar wird, wann er sie endlich nach einem offiziellen Date fragt. Fiona sitzt daneben und lächelt, sagt nichts, sieht Richard nur erwartungsvoll an. Fragt, ob er ihr in ihrem neuen Penthouse die Vorhänge aufhängen wird. Entgegen dem, was er in diesem Moment eigentlich sagen möchte, lacht Richard und stimmt zu, ihr die Vorhänge aufzuhängen. Alle lachen, halten es für einen Scherz. Außer Fiona. Sie nimmt sein Versprechen ernst. Am Abend sitzt Richard zu Hause, checkt seine Mails und bemerkt auf einmal eine ungeheure Menge an Nachrichten in seinem Spam-Ordner. Irritiert öffnet er eine von ihnen und erkennt, dass sie von Fiona stammen, die seine E-Mail von seiner Website als Comedian entnommen hat. In den folgenden Tagen und Wochen erhält Richard Gadd hunderte von E-Mails, bis zu 80 am Tag. Sie bestehen aus einzelnen Buchstaben, aus kurzen Sätzen, immer mit einem Send from my iPhone darunter. Neben E-Mails schreibt Fiona Tweets, die öffentlich an ihn gerichtet sind. Eine davon bezieht sich auf die Vorhänge. At Mr. Richard Gadd. My curtains need hung badly. Meine Vorhänge müssen dringend aufgehangen werden. Wenn die beiden sich in der Bar sehen, sind die Mails allerdings nie Gegenstand der Gespräche. Stattdessen versucht Richard, Fiona durch die Blume hinweg mitzuteilen, dass er sich nicht außerhalb der Bar mit ihr treffen möchte. Er sagt ihr, dass er keine romantischen Gefühle für sie hegt. Daraufhin schlägt sie vor, sich als Freunde zu treffen. Kurze Zeit später gehen die beiden gemeinsam einen Kaffee trinken. Es wird ein seltsames Treffen. Fiona scheint kein Gespür für angemessenes Verhalten in der Öffentlichkeit zu haben. Sie lacht laut und schreit fröhlich herum. Außerdem scheint es, als hätte sie nicht verstanden, dass Richard nicht mit ihr zusammen sein möchte. Immer wieder macht sie Anspielungen, ob er es ernst mit ihr meine. Auch sexuelle Anspielungen kommen vor. Richard bemerkt das, traut sich aber nicht, noch deutlicher zu werden. Er möchte Fiona nicht verletzen. Er mag sie ja irgendwo ganz gerne. Sie hört ihm zu, als er darüber spricht, wie schwer es ist, als Comedian Fuß zu fassen. Sie vergleicht ihn mit einem Krieger, dessen Rüstung kaputt ist. Dann fragt sie nach, wer ihm wehgetan hat. Wer ihm das Gefühl gibt, seine Träume nicht weiter verfolgen zu können. Ob es eine Frau war, ob eine Frau ihm so wehgetan habe. Dabei drückt sie seine Hand immer fester. Richard zerrt daran, fordert Fiona auf, seine Hand loszulassen, fordert sie auf, aufzuhören. Auf einmal brüllt sie los, mit wutverzerrtem Gesicht, lässt aber seine Hand los. Es ist still im Café, alle schauen sie an. Richard bestellt die Rechnung, er möchte so schnell wie möglich hier raus. Vor dem Café verabschieden die beiden sich. Fiona scheint ihren Ausbruch schon wieder vergessen zu haben. Doch Richard ist misstrauisch. Er glaubt nicht, dass Fiona wirklich Anwältin ist. Wieso hat sie nie Geld, wenn sie doch so viele Klienten hat und mehrere Wohnungen, darunter Penthäuser? Er folgt ihr unbemerkt nach Hause, um dem auf die Spur zu gehen. Folgt ihr bis zu einer Erdgeschosswohnung in einem kleinen Wohnkomplex und sieht durch das Fenster, wie sie sich vor den Fernseher setzt, ihren Laptop öffnet und beginnt, Mails zu tippen. Ihre Wohnung ist klein, dreckig, überall liegt Müll und Krimskrams herum. Fiona ist immer öfter in seiner Nähe. Wenn sie seine Stand-up-Comedy-Auftritte besucht, erkennt er sie sofort an ihrer Art zu lachen. Sie scheint die Einzige zu sein, die ihn lustig findet. Und er beginnt vor dem restlichen Publikum eine Interaktion mit ihr. Das scheint gut anzukommen, die Leute tauen auf, lachen, schmunzeln. Es ist ein guter Auftritt an diesem Abend. Später fängt sie ihn am Hintereingang ab. sagt ihm, wie viel Spaß sie bei seinem Auftritt hatte, wie gut er aussah und wie lustig sie ihn findet. Richard bleibt höflich, bedankt sich bei ihr für die Komplimente. Sie fragt ihn, ob er nie Leute wie einen Reißverschluss habe öffnen wollen, um dann in sie hineinzukriechen. Gerne nämlich würde sie seinen Reißverschluss öffnen und in ihn hineinkriechen. Ja, am liebsten wolle sie den ganzen Winter in ihm verbringen. Dann sagt sie ihm, dass sie ihn liebt. Richard ist irritiert, sieht sie zögernd an und bringt keine Antwort über die Lippen. Als seine Antwort ausbleibt, nimmt sie den Satz zurück, wird wütend und schlägt sich selbst mit den Fäusten gegen den Kopf. Schnell hält Richard ihre Hände fest, bittet sie aufzuhören. Das zaubert Fiona ein Lächeln auf die Lippen und sie lässt die Hände sinken. Dann sieht sie ihn lange an, hebt die Hand und macht eine Geste von seinem Kinn bis hinunter zu seinem Hosenbund. So, als würde sie einen Reißverschluss öffnen. Fiona scheint nun davon überzeugt, dass die beiden ein Liebespaar sind. Das wird deutlich in ihren Mails, in ihren Facebook-Nachrichten, in ihren Tweets. Sie beleidigt seine Ex-Freundin, will wissen, wieso diese Bitch auf dem einen Facebook-Foto das Gesicht an seinen Hals drückt, fragt nach, ob da noch eine andere sei. Langsam macht sie Richard Angst. Er hat keine Angst um sich, viel eher Angst um Terry, die Frau, die er seit einiger Zeit kennenlernt. Er berichtet Terry von Fiona, davon, dass sie ihn stalkt. Als Terry ihm empfiehlt, die Polizei einzuschalten, winkt er ab. Das alles sei halb so wild. Fiona sei krank, er wolle noch nichts gegen sie unternehmen. Dennoch wolle er Terry von Fiona fernhalten. Aus Angst, sie können ihr in ihrer Eifersucht etwas antun. Hin und her gerissen zwischen seiner Sorge um Terry und seinem Gewissen gegenüber Fionas Gefühlen, versucht Richard in der nächsten Zeit, Grenzen zu ziehen. Er sagt Fiona, dass er nicht mit ihr zusammen sein möchte, aufgrund ihres Alters, um sie nicht zu sehr zu verletzen. Er wolle schließlich irgendwann Kinder, mit 42 sei sie dazu ja langsam zu alt. Sein Plan geht nach hinten los. Denn diese Unterhaltung folgen Unmengen an Mails, in denen sie ihm von ihrer Periode berichtet, von all dem Blut, das sie verliert, als Beweis dafür, wie fruchtbar sie trotz ihres Alters noch ist. Sie wird immer drängender. Ist nun 2 Stunden vor Öffnung des Pubs da, klopft gegen die Scheibe und ruft nach ihm. Den ganzen Tag läuft sie ihm hinterher, plappert unablässig, drückt ihm eine Liste mit potenziellen Babynamen in die Hand und spricht von Hochzeit. Er fordert bei seinem Chef ein Hausverbot für Fiona, doch der lacht nur, macht sich über Richard lustig. Nachts lauert sie ihm auf dem Heimweg auf, fordert Geschlechtsverkehr mit ihm, lässt ihn nicht in Ruhe. Irgendwann wird er wütend. Er schreit sie auf offener Straße an, dass sie ihn endlich verdammt nochmal in Ruhe lassen soll. Dass er jetzt nach Hause geht und sie ihn auf gar keinen Fall verfolgen dürfe. Als er sich umdreht und seinen Heimweg fortsetzt, läuft sie ihm einfach hinterher, stupst ihn an, lacht. Dann drängt sie ihn gegen die Wand, greift ihm zwischen die Beine und drückt zu. Plötzlich ist Richard wie erstarrt. Er rührt sich nicht, sieht Fiona nur mit weit aufgerissenen Augen an, während sein Herzschlag in seinen Ohren hämmert. Auch Fiona bemerkt den beschleunigten Herzschlag, die plötzliche Regungslosigkeit. Und interpretiert es als sexuelle Erregung, die Richard ihr gegenüber verspürt. Zufrieden lächelt sie, bevor sie von ihm ablässt. So schnell wie ihn seine Beine tragen, nimmt Richard daraufhin Reißaus und ist heilfroh, dass Fiona ihn diesmal nicht verfolgt. Die nächsten Tage verbringt Richard weiterhin wie erstarrt im Bett. Er duscht nicht, zieht sich nicht um, starrt an die Decke. Hat immer noch das Parfüm von Fiona in der Nase und spürt ihren Körper, der sich in der Dunkelheit an seinen drückt. Der Übergriff hängt Richard nach. Er katapultiert ihn einige Jahre zurück, in eine Zeit vor Fiona. Einige Jahre zuvor. Richard ist gerade nach London gezogen. Er ist voller Optimismus, ein junger Mann, der voller Freude auf seine Träume hinarbeitet. Durch eine scheinbar glückliche Verkettung von Zufällen lernt er in dieser Zeit Darian kennen. Darian ist eine große Nummer in der Filmbranche. Er schreibt Drehbücher. Die beiden werden Freunde und Darian wird Richards größter Unterstützer. Er geht mit ihm sein Stand-up-Programm durch, feilt daran und hilft ihm, immer mehr Lacher zu ernten. Er will ihn groß machen, will ihm helfen, auf die ganz großen Bühnen zu kommen. Bietet ihm an, gemeinsam Drehbücher zu schreiben, während sie auf dem Klo einer Bar Drogen nehmen. Richard ist begeistert, fühlt sich endlich ernst genommen und gesehen und lässt sich gerne gemeinsam mit Darian auf die Trips ein, die er ihm anbietet. Doch dann verschwindet Darian von einem Tag auf den anderen. Er meldet sich nicht mehr und Richard vermisst seinen Freund. Sein Freund, der ihm das Gefühl gegeben hat, wichtig zu sein, ein Jemand zu sein. Nun ist er wieder ein Niemand. Umso mehr freut er sich, als Darian sich schließlich doch wieder meldet und ihn bittet, nun endlich gemeinsam mit ihm das Drehbuch zu schreiben. Er lädt ihn zu sich nach Hause ein. Doch Darian will gar keine Drehbücher mit Richard schreiben. Seine ersten Entwürfe verwirft er, liest sie kaum durch. Stattdessen bietet er ihm wieder Drogen an. In den nächsten Wochen geht das immer weiter. Statt zu schreiben, nehmen die beiden immer mehr Drogen, driften ab, liegen regungslos auf dem Sofa und starren in die Luft. Vor allem Richard bekommt kaum mehr mit, was um ihn herum geschieht. Nur durch einen dichten Nebel spürt er, wie Darian das erste Mal die Hand in seine Hose schiebt, nachdem er sich auf den Boden erbrochen hat und ermattet daliegt. Bemerkt, wie er erstarrt und nichts tut, als Darian ihn penetriert. Als der Trip vorbei ist, fragt Richard sich, ob das alles wirklich so passiert ist, wie er es erinnert. Sicherlich nicht. So etwas würde Darian ihm ja nicht antun. Er geht weiterhin zu Darian, glaubt ihm, dass sein Erfolg kurz bevorsteht und dass er viel Potenzial hat, es weit bringen kann. Sie reden über Richards Zukunft, über seinen Ruhm. Oft ist er weggetreten und wenn er aufwacht, liegt Darian neben ihm. Die Hand in seiner Hose. Er findet seinen Speichel an seinen Genitalien. Vage erinnert er sich daran, von Darian vergewaltigt worden zu sein. Spürt den brennenden Schmerz am After, als er am Tag danach duscht und bricht weinend in der Dusche zusammen. In den Wochen danach trennt sich seine Freundin von ihm. Richard ist am Boden zerstört, immer noch verstört von dem, was ihm von Darian angetan wurde. Er ist verwirrt. Unter anderem auch davon, dass er in dieser Zeit bemerkt, dass auch Männer ihn sexuell ansprechen. Er fragt sich, ob das nun nur der Fall sei, weil er von einem Mann vergewaltigt wurde, fragt sich, ob Darian nicht nur seinen Körper, sondern auch seine Psyche eingenommen hat. Das alles macht ihm Angst und er verliert die Orientierung. Er schaut sich Pornos an, in denen körperliche Gewalt vorherrscht, hat wahllosen Sex mit Menschen aller Geschlechter, achtet dabei nicht darauf, ob er sich in Gefahr begibt oder ob er ein Kondom benutzt. Es ist sowieso egal, sagt er sich. Er beginnt sich zu hassen, seine Sexualität zu hassen. Er hat viele Dates, aber eigentlich sind ihm die Menschen, die er da trifft, egal. Niemand kann die Leere füllen, die er spürt. Bis er Terry kennenlernt. In sie verliebt er sich und die Dunkelheit in seinem Leben weicht ein kleines Stück zur Seite. Und auch Fiona tritt in sein Leben. Mit ihr verschwindet die Verwirrung. Sie sieht ihn so, wie er gesehen werden will. Es scheint, als wisse sie, wer er ist, auch wenn er es selbst gar nicht mehr weiß. Zurück in der Gegenwart wird es mit Fiona immer schlimmer. Sie taucht bei ihm zu Hause auf, unter falschem Namen, und freundet sich mit Liz, der Mutter seiner Ex-Freundin und seiner Mitbewohnerin, an. Als er sie rauswirft und mit der Polizei droht, hinterlässt sie ihm ein Bild von ihr in Unterwäsche. Dann sitzt sie vor seinem Haus an der Bushaltestelle, wochenlang, Tag und Nacht. Wartet darauf, dass er rauskommt und sie bemerkt. Die Zeit vergeht und die Temperaturen sinken. Es wird kalt draußen. Richard empfindet wieder Mitgefühl für Fiona, die offensichtlich psychische Probleme hat und regungslos alleine draußen in der Kälte sitzt. Irgendwann hält er es nicht mehr aus und bringt sie zu sich nach Hause,
Er fordert sie an diesem Abend auf, nicht mehr in der Bushaltestelle zu sitzen. Er wolle sie dort nicht mehr sehen. Doch Fiona reagiert kaum auf seine Bitte. Richard ist verzweifelt, schreit sie an, dass er nicht mit ihr zusammen sein wolle, dass er Ruhe von ihr braucht. Dass er nun endgültig Schluss mache, in der Hoffnung, dass Fiona es nun endlich kapiert. Doch all seine Bemühungen verlaufen ins Leere. Er will sie anzeigen, das will er wirklich. Doch als der Polizist ihn fragt, wieso er so lange nichts gesagt hat, hat er keine Antwort. Keine, die er mitteilen kann. Er hält den Widerspruch, Fiona anzuzeigen, Darian aber nicht aus. Schließlich hat er etwas so viel Schlimmeres getan als sie. Doch ihn zu offenbaren, das ist für Richard aktuell undenkbar. Irgendwann aber meldet Fiona sich nicht mehr. Richard beginnt, sich Sorgen zu machen. Er fragt sich, ob es ihr gut geht, hat Angst, dass irgendwann eine Mail kommt, in der er liest, dass sie sich wegen ihm umgebracht hat. Wieder verliert er sich in der Orientierungslosigkeit, ist verwirrt von den Emotionen, die in den folgenden Tagen und Wochen hochkommen. Obwohl er Fiona sexuell nicht attraktiv findet, beginnt er, mit ihrem Bild zu masturbieren, sich dabei vorzustellen, mit ihr zu schlafen. Wenn er fertig ist, ekelt er sich vor sich selbst. Wie krank muss er selbst sein, wenn er den Gedanken an seine Stalkerin erregend findet? Es dauert nicht lange, bis Fiona sich wieder meldet. Diesmal bei Richards Eltern. Sie ruft die beiden an, erzählt ihnen, dass ihr Sohn nach einem Verkehrsunfall im Krankenhaus liegt. Ruft auf der Arbeit des Vaters an und erzählt, dass dieser pädophil sei und Kinder in seinem Lieferwagen verschleppe. Wutentbrannt stellt Richard Fiona daraufhin zur Rede, droht ihr abermals mit der Polizei. Wieder erwarten zieht Fiona sich daraufhin zurück. Und wieder beginnt eine lange Kontaktpause zwischen Richard und Fiona. Doch diesmal scheint Richard unter der plötzlich wiedergewonnenen Freiheit aufzuleben. Es läuft gut für ihn, auf der Bühne, mit seiner Freundin, mit seiner Familie. Er genießt die Ruhe, die sich nun in seinem Leben ausbreitet. Sich in Sicherheit wähnend, richtet er in einem Moment der Unachtsamkeit eine Abwesenheitsbenachrichtigung ein, in der er eine Nummer angibt, durch die Anrufer ihn jederzeit in dringenden Fällen erreichen können. Nur kurze Zeit nach dem Einrichten der Abwesenheitsbenachrichtigung klingelt sein Telefon. Eine unbekannte Nummer wird auf dem Display angezeigt. Mit einem freundlichen Hallo nimmt Richard den Anruf an und bleibt abrupt stehen. Es ist Fiona, die ihn am anderen Ende der Leitung laut beleidigt, die seine Freundin als Schlampe beschimpft und ihm alle möglichen Dinge an den Kopf wirft. Unter Schock drückt er sie weg. Dann hebt er den Kopf und starrt einige Minuten lang ins Leere. In seinen Gedanken wiederholt sich immer wieder der gleiche Satz. Sie ist wieder da. In den folgenden Wochen und Monaten ruft Fiona wieder und wieder an. Sie weint, lacht, erzählt von früheren Erlebnissen, träumt von einer gemeinsamen Zukunft. Dann ist sie wieder wütend, beschimpft Richard, droht ihm. Und er möchte gerne zur Polizei. Doch wieder ist da etwas in ihm, das ihn zurückhält. Er weiß nicht, was es ist. Mitgefühl, Selbstverliebtheit, Unsicherheit oder einfach nur Dummheit. Fionas Nachrichten werden zum Podcast seines Lebens. Tag und Nacht hört er die unzähligen langen Voicemails an, die sie ihm immer wieder schickt. Sein Leben leidet darunter. Die Beziehung geht in die Brüche. Auf Außenstehende wirkt Richard wie weggetreten. Er kategorisiert Fionas Nachrichten in verschiedene Bereiche, je nachdem, welche Gefühlslage er bei den Voicemails bei Fiona vermutet. Wütend, horny, schmeichelnd, glücklich. Er hat das Gefühl, mit der Zeit wieder eine Beziehung zu ihr aufzubauen. Mehr als einmal muss er sich zurückhalten, sie nicht anzurufen. Denn irgendwie tut sie ihm wieder leid. Und irgendwie haben die beiden doch die gleichen Dämonen, mit denen sie zu kämpfen haben. Und irgendwie ist es auch schön, dass Fiona da ist und nie weggeht. Doch von einem Tag auf den anderen ist Fiona weg. Plötzlich
Plötzlich ruft sie nicht mehr an, schreibt keine E-Mails, schickt keine Tweets. Und irgendwie macht sich jetzt eine Leere in Richard breit. Jetzt, wo sein E-Mail-Fach nicht mehr piept und sein Handy nicht mehr klingelt. Er hört ihre Voicemails immer und immer wieder. Liegt nächtelang wach, während Fionas Stimme ihm von ihrer Kindheit berichtet. Einige Zeit später steht er plötzlich vor Darians Haus. Dem Haus des Mannes, der ihn vergewaltigt hat. Der mit der Grund ist, dass sein Leben so verlaufen ist, wie es verlaufen ist. Er drückt auf die Türklingel und Darian macht auf. Er bittet ihn rein, bietet ihm einen Tee und eine erneute Zusammenarbeit an. Und Richard sagt zu. Dann geht er. Gegenüber des Wohnhauses bricht er weinend zusammen. Er greift nach seinem Handy und macht eine der Voicemails an, die er sich mittlerweile alle heruntergeladen hat. Eine Nachricht von Fiona, in der sie darüber spricht, was sie alles an ihm so schätzt. Die Nachricht beruhigt ihn, das Schluchzen verebbt und die Tränen versiegen. Mit Fionas Stimme auf den Ohren steht er auf, klopft sich den Dreck von der Kleidung und geht nach Hause.
Das war's?
Ja. Da hört die Serie auf.
Ja, und das ist nicht zufriedenstellend. Das Ende kam für mich jetzt irgendwie sehr abrupt.
Ja, das kann ich verstehen.
Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, da kommt jetzt noch irgendwas. Wie geht's denn? Wo ist Fiona denn hin? Was ist passiert? Was ist mit ihm? Also, ich bin verwirrt. Ich bin auf vielen Ebenen verwirrt, aber das plötzliche Ende hat mich sehr verwirrt, weil ich dachte, da kommt noch irgendwas.
In der Serie, also die Serie unterscheidet sich da von der Realität, deswegen habe ich es rausgelassen. In der Serie kommt sie tatsächlich in Haft. In der Serie bekommt sie 9 Monate Haftstrafe.
Okay.
Und bekennt sich auch vor Gericht schuldig, während er auch da ist. Und danach meldet sie sich einfach nicht mehr. Im echten Leben ist sie nie in Haft gekommen.
Wurde sie verurteilt? Hat er sie angezeigt? Und was ist aus ihr geworden? Die beiden haben einfach nie wieder miteinander gesprochen?
So wie ich das rausgelesen habe aus verschiedenen Interviews, die er gegeben hat. Und ich habe auch ihres gesehen, aber das würde ich jetzt mal behaupten, weil es nicht so aussagekräftig, was das angeht. Aber in Interviews, die er gegeben hat und als ich so Faktenchecks eben dazu Seiten durchgegangen bin, da hat er einfach angegeben, dass sie einfach irgendwann sich gar nicht mehr gemeldet hat. Irgendwann war sie weg. Und dass es tatsächlich nie zu einer Verurteilung gekommen ist. Ich bin mir auch unsicher, ob es zu einer Anzeige gekommen ist.
Und er hat danach sein Leben, hat er dann nochmal mit Darian, Entschuldigung, zusammengearbeitet? Oder?
Da habe ich tatsächlich keine Infos zu gefunden. Weil das war auch eine Frage, die mich total umtrieben hat, weil ich mir dachte, also ich dachte mir während der Serie, ich sehe das und war so, geh nicht rein, klingel nicht. Nein, sag nein, geh wieder, geh da raus, flieh, renn.
Ja.
Und er stimmt zu, mit Darian ein Drehbuch zu schreiben, wieder, nach allem, was passiert ist. Und die Serie endet. Und ich habe bei meiner Recherche nichts dazu gefunden, wie es weitergegangen ist.
Das finde ich höchst unbefriedigend.
Ich auch.
Das möchte ich hiermit einmal zum Ausdruck gebracht haben. Das macht mich nicht glücklich. Okay, aber ich habe abgesehen von dem abrupten Ende eine Menge Gedanken dazu. Und ich würde gerne vorab eine Frage stellen. Haben wir Informationen darüber, wie er selber aufgewachsen ist?
Wenig. Sehr wenig. Er hat darüber jetzt nicht so viel preisgegeben. Er hat ja das Theaterstück geschrieben. Das heißt auch Reindeer Baby, Baby Reindeer. Aber da geht's wenig, also natürlich geht's auch viel um ihn, aber wenig um seine Vergangenheit, außer das mit Darian. Seine Eltern werden ja in der Serie vorgestellt.
Mhm.
Und das wirkt sehr harmonisch. Also er kommt aus Schottland ursprünglich und seine Eltern wohnen wohl eher ländlich und die sind schon so ein bisschen sein Zufluchtsort. Also sie wirken wie eine harmonische Familie, wo auch viel Wärme besteht. Noch eine Info, wo ich mir nicht, oder ein Detail, wo ich mir nicht sicher war, ob das stimmt, deswegen, und ich das sehr heikel fand, deswegen habe ich es rausgelassen in dem Fall, ist, dass in der Serie, als er seinen Eltern erzählt, dass er vergewaltigt wurde und dass er, und auch, dass er auf Männer steht, also dass er bisexuell, glaube ich, am Ende ist, als er seinen Eltern das erzählt, sagt sein Vater ihm, dass er auch vergewaltigt wurde, als er ein Junge war, dass er Messdiener war. Oh, und dass er auch mehrfach sexuell missbraucht wurde. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich nehme mal an, schon. Da Richard Gett schon meinte, naja, es gibt so ein paar Eckpunkte, die Fiona oder in der Serie heißt sie Martha, betroffen haben. Das sind zum Beispiel, dass in der Serie greift Martha / Fiona die Terry an, die Freundin von Richard. Und also greift sie wirklich massiv an, schlägt ihr ins Gesicht, reißt ihr Haare aus und muss dann von Sicherheitspersonal und Richard weggeschoben werden. Und wie gesagt, am Ende ist sie ja dann in Haft. Solche Dinge habe ich keine Bestätigung von, dass wirklich passiert ist. Obwohl es oft gefragt wurde, wurde es nie bestätigt. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, dann machen wir es raus. Und das ist aber ein Detail, wo ich mir denke, naja, es betrifft ihn. Er hat vieles geändert, was Martha oder Fiona betroffen hat. Aber ich glaube, was ihn betrifft, hat er sehr wenig abgeändert.
Wissen wir was darüber, wie Fiona aufgewachsen ist?
Alles, was wir wissen, ist, dass Fiona wohl sehr schwierige Kindheit hatte. Die Eltern haben sich wohl viel gestritten und es ist auch in Verdacht, dass da häusliche Gewalt viel ein Thema war, als sie aufgewachsen ist.
Mhm.
Und die Frage passt ganz gut, denn die ist verknüpft mit dem Titel der Serie und auch dann so ein bisschen ja auch unserer Folge, weil sie, als sie klein war, hat sie sich immer an einem Plüschtier festgehalten, wenn die Eltern gestritten haben. Das war so ihr Anker und es war ein Babyrentier. Und sie nennt ihn immer wieder Rentierbaby. Sie hat auch ganz viele andere Kosenamen für ihn, aber Rentierbaby ist so das Öfteste, was sie sagt. Und sie sagt auch immer, du siehst aus wie ein Rentierbaby und du bist mein Rentierbaby. Und also es ist schon irgendwie so verknüpft an sowas in der Kindheit, was ihr so Sicherheit gegeben hat und was sie ganz dolle geliebt hat. Und in der Serie sagt sie auch, dass sie das Rentierbaby immer noch heute hat, dieses Plüschtier.
Okay, also ich habe ein paar unterschiedliche Überlegungen irgendwie, was diesen Mechanismus zwischen den beiden angeht. Und zwar war mein erster Gedanke, dass er mir, so wie du ihn beschreibst, macht er auf mich einen Eindruck von jemandem, der irgendwie eine Idee hat, wo er gerne hin will, aber keine Vorstellung davon, wie er da hinkommt. Wie jemand, der massive Probleme damit hat, Grenzen zu setzen.
Mhm.
Und wenn er sie setzt, sie auch durchzusetzen. Und das ist ja der viel wichtigere Punkt. Also ich kann ja sagen, komm mir nicht einen Schritt näher. Und wenn du mir einen Schritt näher kommst, sage ich okay.
Ja.
Also das ist ja nochmal ein meilenweiter Unterschied zwischen Grenzen setzen und sie auch halten. Oder andere Leute dafür zu sorgen, dass diese Grenzen gewahrt werden. Und was ich irgendwie ziemlich interessant finde, ist, wie sich die Dynamik zwischen den beiden so verändert, dass er irgendwann diese sexuellen Gefühle und gleichzeitig diese emotionale Bindung zu ihr hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass was die beiden verbindet, ist das Bedürfnis nach einer Konstante, die ihnen Sicherheit und Orientierung gibt bis zu einem gewissen Grad. Und er sucht das irgendwie in immer anderen Möglichkeiten, seinen Traum zu erfüllen und in immer anderen Personen und findet es dann zumindest bis zu einem gewissen Grad auf eine abstruse Art und Weise in ihr. Und sie ist quasi diejenige, die ihm die Aufmerksamkeit gibt und da es kippt quasi so ein bisschen Öl ins Feuer, weil sie gibt ihm ja die Aufmerksamkeit, die er sich so ersehnt als Comedian und gibt ihm das Gefühl, dass er ganz besonders ist. Und offensichtlich ist das ja ein großes Bedürfnis von ihm, besonders sein zu wollen, ohne selber aber wirklich davon überzeugt zu sein, dass er besonders ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Und bei ihr habe ich das Gefühl, dass sie von dem, was du berichtet hast, ich hätte halt auf irgendeine Art von Liebeswahn getippt. Aber das Problem bei Liebeswahn ist ja, dass es eigentlich eine ziemlich schwerwiegende Erkrankung ist und nicht einfach nur das Festfahren auf eine Person. Weißt du, was ich meine? Also mir ist das irgendwie nicht krank, in Anführungszeichen nicht krank genug für einen Liebeswahn, weil mir diese ganzen Symptome drumherum fehlen.
Mhm.
Und gleichzeitig ist es mir aber viel zu extrem für einfach ein dysfunktionales Verständnis von Beziehung. Weißt du, was ich meine?
Ich habe mich ja gefragt, ob vielleicht eine Art Persönlichkeitsstörung bei ihr vorliegen könnte, die nicht so sehr ausgeprägt ist, dass sie sich nicht kontrollieren kann. Weil sie hat es am Ende ja einfach dann gelassen. Und
ja. Ich
meine, man kann ja auch ein gewisses Maß an Pathologie quasi mit sich bringen, ohne wirklich Kriterien für eine Störung zu erfüllen. Oder vielleicht ist es auch eine Störung, die wir noch nicht im ICD-10 erfasst haben, die wir noch nicht kennen, die aber halt irgendwie, weil sie passt in eigentlich nicht wirklich ein Raster rein. Ich wüsste jetzt auch nicht, welche Diagnose ich da nehmen würde, weil sie so viele Kriterien, wo ich denken würde, es würde passen, nicht erfüllt, wie zum Beispiel Liebeswahn.
Ja.
Und ich hatte mich dann halt gefragt, naja, könnte es vielleicht so eine Persönlichkeitsstörung sein, die verknüpft ist mit dem, auch wie du sagst, Bedürfnis nach Sicherheit, Bedürfnis nach, red hier Baby, also Bedürfnis nach so diesem Anker, so wie so, ich stelle mir da irgendwie vor, wie so sie als Kind, die ein Rentierbaby sucht, an dem sie sich in dieser dunklen Welt festhalten kann und dann krampfhaft daran festhält, obwohl er, der ja dann das Rentierbaby darstellt, sich zwischendurch total wehrt, aber dann ja auch wieder nett zu ihr ist und dann sich wieder wehrt und dann ja auch wieder nett ist. Also ich frage mich, ob vielleicht auch unbewusst da diese Zuckerbrot- und Peitsche-Dynamik aufgegangen ist, die sie ja vielleicht auch gehalten hat, weißt du, was ich meine? Ohne ihm jetzt die Schuld dafür geben zu wollen, was er eben erleiden musste, weil das stelle ich mir schrecklich vor.
Ich weiß nicht, ob ich, also ich verstehe, wo du herkommst, also aus welcher Perspektive du argumentierst. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich bei dieser Zuckerbrot- und Peitsche-Geschichte mitgehen kann, weil es sich für mich nicht so dargestellt hat, als hätte er ihr viel gegeben. Er war mit ihr Kaffee trinken, ja, aber er hat ihr gesagt, hey, wir sind nur Freunde. Und er hat ihr nicht mehr gegeben als das, aber es hat ihr nicht gereicht. Und als sie diese Grenze überschritten hat, ist er aufgesprungen und hat darauf bestanden in diesem einen Moment, dass die Grenze gehalten wird und dass sie das beachtet. Und ich tatsächlich musste ich, für einen kurzen Moment habe ich an Borderline gedacht.
Mhm.
Und dann dachte ich, das passt eigentlich überhaupt nicht, weil es hat mir viel zu viel von Besessenheit und ja. Liebeswahn, ja. Um in Richtung Borderline gehen zu können. Aber dieses, du bist meine und Babynamen und so weiter und so fort und dann im nächsten Moment umzuschwingen und ihn zu beleidigen, war was, wo ich so dachte, okay, das hat irgendwie so einen Dash of Borderline-Symptomatik. Aber ich, irgendwie war es für mich, ist es für mich auch keine eindeutige oder so eine Standard, in Anführungszeichen, toxische Beziehung. Sie entwickelt sich erst dahin.
Nein, es ist ja auch gar keine Beziehung.
Ich also, rede von einer zwischenmenschlichen. Also eine toxische zwischenmenschliche Beziehung gibt es ja auch. Muss ja nicht immer gleich eine Liebesbeziehung sein.
True.
Weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, oder weil mein Eindruck war, nicht mein Gefühl, sondern mein Eindruck war, dass sie beide auf unterschiedlichen Ebenen aneinander festhalten, weil sie gegenseitig ein Bedürfnis erfüllen für den anderen. Und dieses Bedürfnis aber durch die andere Person auf sehr dysfunktionale Art und Weise erfüllt wird. Und das ist bei toxischen Beziehungen ja leider Gottes häufig auch das Problem, dass ein tiefer liegendes emotionales Bedürfnis von der anderen Person gestillt wird und die andere Person aber auch ein tiefes emotionales Bedürfnis hat, das wiederum die andere Person stillt.
Mhm.
Und häufig sind diese Bedürfnisse aber in einem Extrem oder auf eine Art und Weise vorhanden, die für keine der beiden Beteiligten irgendwie gesund ist.
Ja, ich meine, auch Richard zeigt ja auch keine, ich sag mal, unauffällige Verhaltensweisen. Also weißt du, ich meine, immer wieder irgendwie da reingehen in diesen Kontakt mit ihr, obwohl er Angst vor ihr hat. Dann auch diese Phase der Verwirrung, wo er auf einmal dann eben sexuell erregt von der Vorstellung von ihr war und danach sich total eklig fand, dass er zu Darien geht, nachdem dieser ihn mehrfach aufs Schlimmste sexuell missbraucht hat. Das sind ja alles Verhaltensweisen, wo du dir so als Zuschauer denkst, was ist da los? Also das sind so die Verhaltensweisen, wo du dich fragst, warum macht er das? Und ich würde sagen, da kommen wir auf jeden Fall gleich zu. Ich würde aber gerne noch ganz kurz bei Fiona bleiben. Denn ich habe ja von ihr das Interview geschaut. Mhm. Sie hat sich, obwohl ja Richard Gadd sich bemüht hat, ihre Identität zu schützen und da gesagt hat, er hat viele Bemühungen da reingesteckt, dafür zu sorgen, dass die Martha in der Serie keine Schlüsse auf Fiona zulässt. Mhm. Hat nicht so funktioniert, denn das Internet hat das getan, was das Internet tut, und hat gesucht und gesucht und hat alte Tweets gefunden, die eben genau die sind, die beschrieben werden. In der Serie werden auch genau die E-Mails eingeblendet mit allen Rechtschreibfehlern, die sie so hatte. Ja, waren okay. Ganz schlimme Rechtschreibfehler. Teilweise habe ich pausiert und habe irgendwie versucht zu lesen, was da steht. Dann habe ich irgendwann Untertitel angemacht, weil ich es nicht verstanden habe. Und ja, sie haben halt die Tweets gefunden von ihr. Ein paar, ich glaube 14 oder 15 gibt es noch. Die habe ich tatsächlich auch gefunden im Internet. Es war gar nicht so schwer. Gut, mittlerweile sind sie ja auch in Special-Seiten rausgearbeitet worden. Und sie hat sich daraufhin zu erkennen gegeben, beziehungsweise hat sich gemeldet bei Piers Morgan, Uncensored. Das ist ja so eine Talkshow, Nightshow, keine Ahnung, von in Amerika. Und da hat sie sich gemeldet, weil sie ihre Sicht der Geschichte erzählen wollte. Und sie sagt in diesem Interview, sie widerspricht sich ständig. Und es war ehrlich gesagt total weird zu gucken. Es geht fast eine Stunde, dieses Interview. Und Piers Morgan bleibt sehr dran und fragt immer wieder, stimmt das, aber wenn das nicht stimmt, wie kann das sein? Und sie verstrickt sich total in Widersprüche. Sie hat zum Beispiel gesagt, dass nicht sie von Richard Gadd besessen war, sondern er war von ihr besessen. Und er hat sie gestalkt. Das hat sie da so umgedreht. Und sie hat auch gesagt, dass sie gerichtlich gegen ihn vorgehen wird. Also sie möchte Netflix und Richard Gadd tatsächlich verklagen. Mal schauen, wie erfolgreich das ist. Das ist auf jeden Fall was, worüber wir euch auf dem Laufenden halten. Denn ich finde dieses Verfahren, was dann ja wahrscheinlich kommt, sehr, sehr spannend. Und da werden sicherlich auch einige Fragen und Widersprüche aufgedeckt. In dem Interview sagt Piers Morgan auch nachvollziehbarerweise, er sagt so, naja, aber sie wissen ja schon, dass wenn sie ihm wirklich, und am Ende waren es über 40.000 E-Mails, sie ihm wirklich so viele geschrieben haben und über 350 Voicemails und so, sie wissen ja, dass die halt nachverfolgt werden können. Und sie wissen auch, dass man da die IP-Adresse rausfindet und dass man das ganz leicht mit ihnen verknüpfen kann, wenn sie das waren. Und sie ist sich auch ganz sicher, ja, das weiß ich und das wird nachgewiesen, das wird so nicht sein. Am Anfang des Interviews sagt sie zum Beispiel, sie hat ihm nie auch nur eine E-Mail geschrieben. Ich zitiere mal kurz vier Sätze, die sie während dieser ganzen Stunde immer wieder droppt. Ich habe ihm nie irgendeine E-Mail geschrieben. Dann, ich habe ihm vielleicht 2 bis 3 E-Mails geschrieben. Dann, ich habe ihm vielleicht 1 Handvoll E-Mails geschrieben. Und dann, ich glaube, ich habe 10 E-Mails geschrieben. Dabei blieb sie dann. Das ist was, was sich immer wieder irgendwie bei ihr zeigt. Gleichzeitig ist sie auch, sagt sie auch, dass sie Anwältin ist, dass sie Juristin ist, dass sie auch mit Bravour abgeschlossen hat. Alles, was sie auch in der Serie tatsächlich ungefähr so erzählt. Sie hat einen Freund und mit dem ist sie seit 5 Jahren zusammen. Der ist auch Anwalt, der wird sich darum kümmern, um den eben das Verfahren. Und sie sagt dann irgendwie, sie hat ein fotografisches Gedächtnis. Aber ganz oft, wenn er sie nach was fragt, sagt sie, das weiß ich nicht mehr. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das ist mir entfallen. Also nur so, einfach nur, um da mal so einen kleinen Hinweis zu geben, was für Widersprüche da vorkommen. Dann sagt sie, sie hat ihm auch Briefe geschrieben. Sie sagt, ich habe ihm nie irgendeinen Brief geschrieben. Und drei Sätze später sagt sie, dass sie ja genau wusste, wo er wohnt und was seine Adresse ist. Und irgendwie so die Frage, naja, warum weißt du das denn? Dann berichtet sie, dass sie 4 bis 6 E-Mail-Adressen hatte und 4 Telefone. Sie sagt dann, weil sie ja die verschiedenen Bereiche ihres Lebens auseinanderhalten möchte, aber es hört sich wirklich total wirr an. Also es ist ein ganz abstruses Interview. Wenn ihr euch das mal angucken wollt, auf YouTube ist es verfügbar.
Und sie sagt, er hat sie gestalkt?
Genau, genau. Genau, also er hat sie gestalkt. Sie hat bestätigt, dass er ihr was aufs Haus gegeben hat, wie die Tasse Tee am Anfang des Falls. Aber alles danach sei total gelogen. Sie berichtet, dass sie auch nie vorher verurteilt wurde wegen Stalking, was in der Serie behauptet wird. In der Serie ist sie vorbestrafte Stalkerin. Sie war nie im Gefängnis, sagt sie. Was stimmt, in meiner weiteren Recherche habe ich allerdings herausgefunden, dass sie vor Richard Gadd schon mal ihre ehemalige Arbeitgeberin gestalkt hat, die allerdings auch nicht gerichtlich gegen sie vorgegangen ist. Aber tatsächlich datiert auch vor dem Ganzen, was mit Richard Gadd passiert ist, gab es Zeitungsartikel und Berichte eben von dieser Frau, die erzählt hat, dass Fiona Harvey sie wirklich zu Hause immer wieder aufgesucht hat und massiv gestalkt hat. Und was ich super spannend finde, dieses Interview war einfach wirklich sehr spannend, die Mimik von Fiona Harvey ist der von Martha in der Serie so dermaßen ähnlich. Das hat die Schauspielerin übel gut gemacht.
Gut gecastet.
Total, total. Das war ganz spannend.
Weißt du, welche Überlegung ich gerade habe? Ich habe gerade darüber nachgedacht, warum er sie nie angezeigt hat und warum er immer wieder irgendwie nett zu ihr ist. Und tatsächlich habe ich auch darüber nachgedacht, warum er sie nach Hause verfolgt hat und so, weil ich weiß nicht, ich glaube, ich würde schon sehr viel früher sagen, so hey, pass auf, jetzt ist over. So, kein Kontakt mehr, ich will dich hier nicht mehr sehen, mir reicht's. Und dann würde ich es ignorieren, ich würde die E-Mails ignorieren, ich würde die Anrufe ignorieren, ich würde einfach nicht mehr reagieren, so wie man es eher auch machen soll.
Ja.
Und ich habe mich gerade gefragt, ob der Grund, weshalb er ihr gegenüber sich so verhält, Projektion ist. Also, ob er sich ihr gegenüber so verhält, weil er normalerweise derjenige ist, der seine Träume nicht erreicht und derjenige ist, der den Leuten erzählt, er sei Stand-up-Comedian, aber irgendwie lacht niemand so richtig, der nach London gekommen ist, um was Großes zu erreichen. Und wenn er aus einer ländlichen Gegend aus Schottland kommt, hat er vielleicht seinen Freunden damals da erzählt, ich gehe nach London und ich komme groß raus. Und vielleicht gibt er ihr die Aufmerksamkeit und das Verständnis und die, ich will nicht sagen Liebe, aber die das Level an Verzeihen, das er selber sich wünschen würde in der Welt, in der er selber lebt. Also, ich meine, er kommt nach London. Er will eigentlich Stand-up-Comedian werden. Er ist ein junger Mann, kommt dahin, ist voller Ehrgeiz und voller Leidenschaft für das, was er macht. Trifft auf die falschen Leute, hat erstmal einen Haufen Drogen-Trips, wird dann mehrfach vergewaltigt von jemandem, an den er geglaubt hat, stürzt ab, wird Barkeeper. Seine Auftritte als Stand-up-Comedian sind weiterhin irgendwie nicht so richtig erfolgreich. Er ist da, fällt irgendwie in ein Loch, hat keine Orientierung, weiß nicht, wo oben und unten ist, weiß nicht, wo er hin soll. Und alles, was er eigentlich braucht, ist jemand, der daneben steht und sagt, hey, ich bin für dich da. Ist okay. Und wenn du Scheiße baust, ist okay. Ich bin für dich da, wir kriegen das hin. Ich bin hier, ich werde nicht gehen. Ich sehe was in dir, was wichtig ist und was groß ist. Und es wird schon irgendwie okay. Und ja, du benimmst dich daneben. Und ja, bestimmte Dinge funktionieren nicht. Und ja, du bist hast dich auf diesen Typen nochmal eingelassen. Aber es ist okay, ich bin hier. Egal, was passiert. Und er tut das im Grunde für Fiona, indem er ihr vielleicht das gibt, was er sich selber gewünscht hätte, nämlich ihr zu verzeihen, ihr zwar Grenzen zu setzen, aber sie nicht wegzustoßen. Und gleichzeitig gibt sie ihm ja auch, wenn auch auf sehr dysfunktionale Art und Weise, zum Teil das, was er sich wünscht. Eine Konstante, jemand, der immer da ist, jemand, der ihn kennt, der weiß, wie er ist, der weiß, was ihm wichtig ist, etc., etc. Und dass er vielleicht jedes Mal, wenn er mit ihr zu tun hat, wie gesagt, am Anfang so nett zu ihr ist, weil er das projiziert. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen, weiß nicht, ob das weit hergeholt ist, aber ich kenne das von mir in einer 1000-fach abgeschwächten Version. Und zwar habe ich immer, wenn ich wenn ich auf der Straße ältere Menschen sehe, die zum Beispiel irgendwie alleine essen oder sowas, dann bricht es mir das Herz. Ich kann damit überhaupt nicht gut umgehen, weil ich immer denke, dass die bestimmt richtig traurig und richtig alleine sind. Und ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass ich in meiner Vergangenheit oder in meinem Leben häufiger Leute gesehen habe, die gesagt haben, dass sie ganz einsam sind, seitdem sie alt sind. Und jetzt projiziere ich quasi, weil ich war, als ich klein war, ab und zu mal im Altenheim, weil meine Uroma im Altenheim war. Da bin ich mit meiner Oma ins Altenheim gefahren und wir haben sie besucht. Und da wurde ich manchmal von anderen Bewohnern, wurde mir so ein Stück Schokolade gegeben. Da haben sie gesagt, ich bin so einsam, meine Enkelkinder besuchen mich nie. Ist so schön, dass du da bist. Und als Kind fand ich das schön, aber ich habe das nie vergessen. Und heute bricht es mir das Herz, dass diese Leute das gesagt haben, weil es mir so leid tut. Und wenn ich heute jemanden sehe, der irgendwie älter ist, der irgendwo alleine sitzt, tut mir das immer weh, weil ich mich immer frage, ob sie das wohl genauso empfinden wie die Leute im Altenheim, die das damals zu mir gesagt haben, als ich 5 war oder so. Und ich glaube, ich projiziere halt eben diese Erfahrung von damals auf diese Leute und gehe davon aus, dass sie den gleichen emotionalen Status haben. Ich habe da oft genug drüber nachgedacht, deswegen glaube ich, das ist der Grund. Und ich kann mich heute davon irgendwie auch auf emotionale Art und Weise distanzieren. Und ich lasse das nicht mehr so nah an mich ran, weil ich weiß ja gar nichts über die Person, die da gerade alleine sitzt. Vielleicht hört die gerade voll das witzige Hörbuch und hat so Living the Best Life mit, keine Ahnung, 87 Jahren oder so bei McDonald's. Kann ja sein. Aber ich glaube, jeder von uns kennt das, dass er aus Mitgefühl jemandem gegenüber, und zwar nicht Mitgefühl, weil du denkst, oh, das sieht gerade irgendwie sehr traurig aus, sondern Mitgefühl, weil irgendwas aus dir drinnen auch mit reinschwingt, dass du aus diesem Grund etwas für jemanden tust. Das heißt auch nur, dass du irgendwie, du siehst jemanden mit Liebeskummer und du hilfst der Person nicht nur, weil sie Liebeskummer hat und du weißt, das tut weh, sondern weil du dich daran erinnern kannst, wie sehr es weh getan hat, als du das hattest.
Ja.
Und ich frage mich, ob er all diese Dinge mitmacht, weil er sich vielleicht wünscht, dass jemand diese Dinge mit ihm mitmachen würde.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, und was ich mir dabei halt auch denke, ist gleichzeitig zu dieser, was gut sein kann, nochmal Hinweis, wir hypothetisieren hier nur, wir wissen nicht, was wirklich war, wir haben darüber keine Infos. Wir schmeißen wieder mit Theorien um uns, wie wir es immer machen. Was ich neben dieser Projektion, finde ich einen guten Punkt, der ist mir tatsächlich noch nicht gekommen. Was ich mir noch dachte, ist, dass sie ja so die Art, wie sie mit ihm umgeht und wie sie ihn ja idealisiert, ja für ihn sehr schmeichelnd und sehr selbstwertstabilisierend sein könnte.
Mhm.
Und bei ihm, zumindest das, was in der Serie rübergekommen ist und was ich auch aus Interviews so ein bisschen rausgelesen habe, ist der Selbstwert bei ihm eher was, ich sag mal, eher niedrig angesiedelt ist.
Mhm.
Und womit er sehr starke Probleme hat. Ne? Immer wieder, wenn niemand da ist, bin ich niemand. Und auch dieses... Irgendwie die ganze Art, wie er sich selbst ja in dieser Serie darstellt, ich weiß nicht, die gibt dir nicht das Gefühl, dass er den Eindruck hat, dass er der Coolste von allen ist. Eher das Gegenteil. Und sie sagt ihm ja aber, dass er der Coolste von allen ist. Und für sie ist er alles und das ist natürlich total selbstwerterhöhend. Und vielleicht auch in Phasen, wo er das Gefühl hat, zurückgeworfen zu werden, wo er irgendwie das Gefühl hat, zurück daran zu denken, wie sehr er sich selbst hasst, wie sehr er seine Sexualität hasst, was ihm durch Darian angetan wurde, dass vielleicht gerade in solchen Phasen, wo er total weit unten lag, sie vielleicht wie so der Rettungsanker war, die gesagt hat, hey, ich bin da und du bist toll, so wie du bist und du bist super und die ihn vielleicht davor bewahrt hat, total in so ein richtiges Loch zu stürzen, wie er eben war, kurz bevor sie er kennengelernt hat.
Die Tatsache, dass er diese Voicemails hört, nachdem er aus Darians Wohnung kommt, spricht auf jeden Fall dafür.
Ja.
Wo ich wiederum das weniger sehe, ist der Moment, in dem sie im Winter auf dieser Parkbank sitzt und da einfach, oder auf dieser Bus, in der Bushaltestelle, glaube ich, sitzt.
Ja, Bushaltestelle.
Und er sieht da die ganze Zeit sitzt und es wird immer kälter draußen und immer kälter und dann holt er sie rein. Das ist was, wo ich denke, das hat für mich nichts damit zu tun, dass es selbstwerterhöhend ist.
Nee, das nicht, aber es ist auch selbstwerterhöhend. Der ganze Prozess, die ganze Interaktion zwischen den beiden.
Auf jeden Fall, der Prozess ja. Achso, ja, auf jeden Fall. Aber in dem Moment dachte ich, wenn ich wollen würde, dass es meinen Selbstwert noch mehr erhöht, würde ich die Person draußen sitzen lassen und mal gucken, wie viel Minus gerade sie für mich aushalten wird. Weißt du, was ich meine? Ins Extrem gedacht.
Das ist sehr extrem, ja. Ja, da hat wahrscheinlich so das Mitleid eher gekickt.
Ja, und deswegen dachte ich vorhin, dass da irgendeine Form von, entweder von einfach Menschlichkeit und Mitgefühl ja. eine Rolle spielt oder eben vielleicht auch dieses Thema, wie ich schon gesagt habe, Projektion. Und dass er sich natürlich super mächtig fühlt. Ne? Also ja, mal abgesehen davon, stimmt. dass sie seinen Selbstwert erhöht, macht sie ihn wahnsinnig mächtig. Mhm. Und das fand ich auch interessant bei ihm, dass immer, wenn sie die Kontrolle übernehmen will, also auch in dem Café, wo sie seine Hand nimmt und sie ihn nicht loslässt, flippt er aus. Hm. Das heißt,
sie flippt aus.
Aber er zieht ja seine Hand weg.
Ach so, ja, er sagt, nicht. lass mich los und genau. dann ist sie ausgerastet.
Genau,
ja.
aber er rastet quasi zuerst aus im Sinne von, lass mich los. Mhm. Weil das eine Situation ist, sie hat ihn ja nicht losgelassen. Das heißt, er verliert die Kontrolle und er ist nicht mehr der Mächtige in der Position. Und in dem Moment, wo er seine Hand wegzieht, hat er quasi wieder die Kontrolle und dann wird sie aber wütend. Mhm. Aber dass er quasi in den Momenten, wo er dieses Gefühl von Kontrolle nicht mehr hat, dass er dann ihr gegenüber ausfallend wird. Aber in dem Moment, wo ihr Verhalten sich für ihn nicht nach Kontrollverlust anfühlt, sondern nach Selbstwerterhöhung, ist es okay für ihn.
Hm. Ja, wie immer irgendwie multifaktoriell bedingt.
Ja, ich finde es nur so eine spannende Dynamik, weil ich finde, dass sie auch so in Wellen läuft.
Ja.
Also
ja.
auch die Bedürftigkeit. Am Anfang ist die Rollenverteilung ja klar. Mhm. Sie ist diejenige, die da reinkommt, die in ihrem Leben keine Orientierung und kein was auch immer sie da gesucht hat, jedenfalls in der emotional schwächeren Position als er. Zumindest sieht es von außen danach aus. Er gibt ihr was, sie nimmt von ihm. Und dann stalkt sie ihn, um sich von ihm irgendwas zu holen. Und irgendwann verändert sich das aber ja. Und er benutzt diese Überbleibsel von ihrem stabilisierenden Verhalten, um sich wieder zu restabilisieren, wenn er unsicher ist. Ja. Und in dem Moment verdreht sich ja eigentlich das Machtverhältnis. Aber er tut es nicht direkt. Er spricht sie nicht direkt an, sondern er holt es sich, indem er diese Voicemails oder so hört, weißt du?
Ja, ja, ich glaube, darauf läuft es auch am Ende hinaus. Die beiden stabilisieren sich immer wieder gegenseitig. Und sie geben sich gegenseitige Orientierung in Phasen, wo, aus seiner Sicht wissen wir es ja, wo er nicht weiß, wer er ist und wo er irgendwie das Gefühl hat, total verwirrt zu sein, generell, was die ganze Frage angeht, wer bin ich? Und sie scheint es aber ganz genau zu wissen. So, sie tut so, als ob sie ihn kennt, sie gibt ihm das Gefühl so, ich sehe dich und ich sehe in dich hinein und du bist, wie gesagt, der Ritter mit der kaputten Rüstung. Und ich kann mir vorstellen, in den Momenten, wo er die Orientierung verliert, ist sie wie so ein Leuchtturm, der vielleicht an der falschen Stelle steht, aber es ist ein Leuchtturm und er gibt eine Richtung.
Aber weißt du, was eigentlich dagegen spricht? Der Moment, in dem er mit Terry zusammen ist und es ist eigentlich alles gut und er macht diesen Abwesenheitsagenten rein, sie ruft an und dann bricht bei ihm alles zusammen. Also sie ist auch diejenige, die ihn destabilisiert in dem Moment.
Ja, aber vielleicht, weil das seine Phase war, wo er Orientierung hatte. Und wo quasi er auf den richtigen Leuchtturm, wenn wir der Metapher bleiben, zugegangen ist. Und auf einmal blinkt aber der andere wieder auf.
Ja. Ja, könnte natürlich sein. Nachvollziehbare Hypothese auf jeden Fall.
Ich würde gerne noch zum Ende hin auf die Frage zu sprechen kommen, warum Richard zu Darian gegangen ist. Warum er nochmal hingegangen ist und sogar einer Zusammenarbeit mit ihm zugestimmt hat.
Ich weiß nicht. Ich habe unterschiedliche Gedanken dazu. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht genug Informationen habe, um eine konkrete, das war's wahrscheinlich, Theorie zu äußern. Aber ich könnte mir zum einen vorstellen, dass er da hingegangen ist in einer Phase, in der er sich selber, also da hatte sie ja aufgehört, sich bei ihm zu melden und er hat sich irgendwie Sorgen gemacht und war irgendwie unsicher. Und ich weiß nicht, ob das sein Versuch war, weil er sie nicht anrufen wollte, sich auf eine andere Art und Weise das Gefühl von Macht und Stabilität wieder zu holen, indem er sich einer Situation aussetzt, die ihn massiv destabilisiert hat mit einem Menschen, der extrem am Ende des Tages gefährlich für sein Wohlbefinden ist. Und sich quasi selber dieser Situation auszusetzen und das Gefühl zu haben von, ich hab's im Griff, um sich zu beweisen, dass es nicht passieren wird, dass er Nein sagen kann und dass er die Kontrolle quasi wieder hat.
Das habe ich tatsächlich auch gedacht. Mir ist sofort das Wort Reinszenierung eingefallen. So, also Menschen, die Traumata erlitten haben, da kommt es gelegentlich vor, dass diese Menschen ähnliche Situationen oder die gleichen Situationen, in denen das Trauma passiert ist, wieder aufsuchen, quasi das Trauma reinszenieren, um sich quasi wie zu beweisen, diesmal kann ich die Kontrolle behalten und diesmal habe ich die Macht und diesmal wird nichts passieren, quasi wie um diese Erfahrung, die ja so traumatisch war, zu korrigieren. Quasi eigentlich fürs, ja. eigentlich in dem Wunsch, es ungeschehen zu machen, weil beim zweiten Mal ist es ja nicht passiert.
Oder um es zu überschreiben. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, ungeschehen. Aber vielleicht um es zu überschreiben und zu sagen, es ist mir zwar passiert, aber als es nochmal kam, habe ich all die Dinge, über die ich danach nachgedacht habe, umgesetzt. Ich habe zugelassen, dass ich habe nicht nochmal zugelassen, dass das passiert.
Ja, ich war nicht ohnmächtig, weil das ist ja auch immer ein großer Faktor bei Traumata.
Die Macht wieder zu bekommen, sich das wieder. Ja, genau. Das, das haut im Grunde die gleiche Kerbe von dem, was ich gerade gesagt habe. Ja.
Genau. Das Problem allerdings dabei ist, dass in diesen Fällen oft eine Retraumatisierung stattfindet.
Ja.
Weil eben bestimmt gibt es auch Situationen, in denen diese Reinszenierung funktioniert, in denen man die Kontrolle behalten kann. Aber in vielen Fällen ist das eben auch einfach nicht der Fall und es kommt erneut zu Ohnmachtsgefühlen und erneut zu einem Trauma und dann haben wir den gleichen Salat einfach wieder. Und dennoch ist die Hoffnung so groß, es quasi, wie du sagst, zu überschreiben, dass Menschen, die Trauma erlebt haben, auch mehrfach tatsächlich versuchen, es zu reinszenieren. Und so habe ich mir gedacht, könnte das zu erklären sein, dass er wieder zu Darien geht, vor allem in Momenten, wo, wie du sagst, sie weg ist und auch, ja, wie du gesagt hast, er Orientierung sucht und er irgendwie nach einem Stabilisator sucht und eine geglückte Reinszenierung in seinen Vorstellungen wäre ja was Stabilisierendes für ihn gewesen.
Weißt du? Ich weiß gar nicht, ob es das nicht vielleicht sogar, also ich will jetzt keine Trauma-Reinszenierungen promoten an euch süßen Mäuse da draußen. Wenn ihr bemerkt, dass ihr das macht, seid euch bitte bewusst, dass das ein extrem gefährliches Unterfangen ist für eure eigene mentale Gesundheit.
Lieber in Psychotherapie gehen.
Ja, und dann mit dem Psychotherapeuten so lange aufarbeiten, bis ihr eine ähnliche Situation durchgehen könnt und durchspielen könnt. Und dann könnt ihr es immer noch versuchen, aber auf eine sehr bewusste Art und Weise.
Ja, und vorsichtiger, ja, lieber in sicherem Rahmen in Psychotherapie gehen.
Ja, genau.
Bitte, also nix versuchen.
In einer Psychotherapie. Dann könnte ich es immer noch mit dem Therapeuten machen. Das ist, was ich sagen wollte.
Ja.
Aber bitte nicht eigenmächtig sagen, ey, ich reinszeniere jetzt mein Trauma und dann schreibe ich das hier um. Also es hat euch nicht umsonst beim ersten Mal sehr wehgetan. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es beim zweiten Mal diese Wunden nochmal aufreißt, ist einfach schon hoch.
Ja, und die Möglichkeit, dass es die Wunden heilt, ist auch nicht garantiert.
Nee, ist vor allen Dingen ohne, lange Rede, kurzer Sinn, holt euch therapeutische Hilfe,
ja.
Holt euch Unterstützung und dann spielt von mir aus die Situation in therapeutischer Begleitung nochmal durch. Das,
ja.
das kann auf jeden Fall helfen, aber rennt nicht nochmal in die gleiche Situation und sagt, ich mache das jetzt einfach anders, weil es ist häufig einfach wirklich nicht so leicht, wie man sich das vorstellt.
Don't be like Richard in diesem Moment. Just don't.
Ja, aber an Richards Stelle stelle ich mir jetzt natürlich wieder die Frage, wenn er es geschafft hat zu sagen, nee, ich will keine Drogen von dir, ob er dann nicht vielleicht sogar das Gefühl hatte von, ich bin hier quasi als Sieger rausgegangen.
Ja, das wissen wir nicht. Vielleicht hat es funktioniert, so wie er es versucht hat. Und vielleicht ist es nicht mehr zu Übergriffen gekommen. Und vielleicht hat er sich dann von Darien lösen können, hatte das Gefühl, in diesem Prozess irgendwie die Oberhand gehabt zu haben.
Ja.
Could be, wir wissen es nicht.
Ja, aber das wäre tatsächlich, um da so einen Strich drunter zu setzen, auch mein erster Gedanke gewesen, die Situation nochmal erschaffen, aber diesmal als die mächtigere Person herausgehen.
Ja. Hoffen wir, dass er nicht retraumatisiert wurde.
Ein wirklich verrückter Fall. Also auch wirklich eine sehr, sehr ungewöhnliche Interaktion.
Ja. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich fand den Fall mega spannend, ich würde mir gerne mal die Serie angucken, könnt ihr gerne auf Netflix schauen. Tatsächlich sind viele, viele, viele Details und auch viele dramaturgische Dinge nicht in dem Fall drin. Es gibt viele Dinge, die außenrum passieren, die nicht bei mir drin waren. Von daher Schaut euch auf jeden Fall die Serie trotzdem an. Es wird Spaß machen und ihr werdet neue Sachen sehen, die ihr vorher nicht gesehen habt oder nicht gehört habt. Von daher, wenn euch sowas interessiert, schaltet trotzdem rein.
Ich gucke sie mir auf jeden Fall an, einfach um noch eine andere Perspektive dafür zu bekommen und meine Gedanken zu validieren oder vielleicht auch wieder umzuschmeißen.
Die macht auch, ich finde, diese Serie ist, kennst du so Serien, die bei dir so ein sehr bedrückendes Gefühl auslösen?
Ja.
Und gleichzeitig dich aber total fesseln, und das hat diese Serie bei mir gemacht. Ich fand die wirklich sehr, sehr, sehr gut.
Ich guck rein auf jeden Fall.
Mach das.
Lasst uns gerne wissen, was ihr über diese ganze Beziehung und die Interaktion zwischen den beiden denkt und was ihr darin seht. Vielleicht haben wir ja irgendwas übersehen oder vielleicht haben wir euch ja schon mal eine Theorie oder einen Mechanismus erklärt, den wir völlig außer Acht gelassen haben und ihr kennt irgendwas aus unseren älteren Folgen, wo ihr sagt, hör, das hätte da doch jetzt super reingepasst. Dann schreibt uns das gerne. Ihr kennt den Lachs, würde ich jetzt sagen. Wir heißen bei Instagram Blackbox der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Ihr könnt uns natürlich aber auch eine E-Mail schreiben an blackboxderpodcast@gmail.com. Und genau, wir freuen uns immer über euer Feedback und eure Ideen und eure Gedanken. Und genau.
Und damit würde ich sagen, schließen wir diese Folge ab. Seid lieb zueinander.
Und wir sagen
Tschüss!